Hallo und herzlich willkommen beim Business Runner, dem Podcast mit Inspiration und Insights zum Wien Energie Business Run. Hört und schaut hinter die Kulissen von Österreichs größten Netzwerksport-Event, bei dem aus ArbeitskollegInnen Teams werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja, alle guten Dinge sind drei. Dritte Ausgabe vom Business Runner, dem Podcast zum Wien Energie Business Run. Heute sitzt mir eine reine Herrenrunde gegenüber, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass das ganze operative Management dahinter ausschließlich von Männern natürlich geführt wird. Aber dazu später eventuell noch mehr. Heute wollen wir nämlich alle die Dinge beleuchten, die notwendig sind, dass aus der Donauinsel am 4. September die Party-Location schlechthin entsteht, von der alle mit einem riesengroßen Grinser nach Hause gehen und mit einem Muskelkater spätestens am nächsten Tag aufwachen. Und zum Schluss widme ich mich wieder mit dem Gerhard den Fragen aus der Community, die ihr uns gestellt habt. Bin ich schon sehr gespannt drüber. Also die drei Herrschaften, die mir heute gegenüber sitzen. Ich freue mich sehr, darf einerseits begrüßen Christian Kittil, Geschäftsführer des General Caterers Impact, und Andy Kohl, Geschäftsführer von Event Electric, der mobile Strom- und Energieausstatter des Wien Energie Business Runs. Also dieses Intro ist ein Wahnsinn gewesen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Und Gerhard, du bist auch wieder dabei.
Ich bin auch wieder dabei. Ja, guten Morgen. Danke.
Jetzt habe ich es geschafft. So, bitte an euch zwei nochmal kurz vorstellen, was ihr macht beim Business Run sozusagen.
Ja, hallo. Mein Name ist Andy Kohl. Ich bin der Geschäftsführer und Inhaber von der Firma Event Electric. Wir sind beim Business Run zuständig für die komplette Verstromung, sprich Verkabelung aller Zelte, aller Gastroeinheiten, aller Videowände, aller Techniksachen, aller Tonanlagen. Also wir verstromen das komplette Gelände von null weg. Das ist unsere Aufgabe beim Business Run.
Ja, hallo, Christian Kittil, danke für die Einladung. Sehr spannend hier zu sein, mein erster Podcast, auch eine kleine Premiere. Wir betreuen den Business Run jetzt mittlerweile, ich glaube, fast seit dem Start und durften die Erfolgsgeschichte miterleben und sind für die gesamte Gastronomie und Catering, wie es so schön heißt, nur das Wort Catering ist immer so, ja, das ist vieles und es ist definitiv vieles beim Business Run. Das fängt halt an für einzelne Zelte, die Speisen und Getränke zur Verfügung zu stellen und bis hin, dass der Mitarbeiter auch noch ein Getränk hat und irgendwo ein Brötchen noch. Also es ist relativ viel am Business Run.
Und Gerhard, du bist ja mit den zwei im engen Austausch sozusagen. Wie ist das Projekt mit ihnen gestartet oder wie ist die Zusammenarbeit gestartet, frage ich gleich mal.
Ja, also es ist ja da der heutige Tag fast wieder ein Klassentreffen. Wir kennen uns ja seit vielen, vielen Jahren auch von anderen Veranstaltungen und da reicht oft ein Blick in, gegenseitig sich ins Auge zu schauen und zu wissen, worum es geht. Vieles basiert auf Zuruf. Aber ja, es ist halt eine Zusammenarbeit, die es sehr lange gibt, aber es geht weniger darum, nur immer Dinge abzuwickeln, die Bedarf verursachen, sondern es geht auch zum großen Teil um Inszenierung und da sind auch die beiden Herren auch immer gefragt, die Ideen und die Inszenierungen, die wir umsetzen wollen, mit uns gemeinsam mitzutragen und abzuwickeln, weil am Ende des Tages geht es darum, dass 30.000 oder mehr Teilnehmerinnen einen geilen Tag verbringen wollen und dann nach Hause gehen und sagen, cool, ich komme nächstes Jahr wieder. Und da braucht man eben auch Partner wie die beiden Herren und einige mehr natürlich.
Ja, wie startet sie dann? Oder dass dann alle Gewerke sozusagen ineinander greifen? Wie startet sie dann? Wann startet sie? Oder wer startet? Wer ruft wen an?
Naja, es ist eigentlich ein dauerhafter Prozess über das gesamte Jahr. Wir sind speziell mit dem Catering eigentlich ganzjährig in Kontakt, weil wir ja auch die Ansprache der Kunden gemeinsam machen. Und ja, nach dem Event ist vor dem Event, vor dem nächsten. Da gibt's immer auch Phasen, wo man sich anschaut, was haben wir gemacht, wie hat man die Dinge abgewickelt, gibt's logistische oder logistische und oder logistische Änderungen in der Veranstaltung und man versucht halt die Lernkurve, die man gemacht hat, irgendwie abzubilden und sich fürs nächste Jahr zu verbessern. Und das war halt natürlich speziell nach der Übersiedlung vom Happelstadion auf die Insel Neuland für uns alle, obwohl wir lang in dem Business sind, aber es hat sich für viele diese Komfortzone plötzlich geändert und man musste nachdenken, der Andi vielleicht weniger, weil er auf der Donauinsel schon des Öfteren ein Stromkabel verlegt hat, aber für Christian und uns, was die Logistik für Impacts und das Catering betroffen hat, hat man dabei null quasi nur einmal anfangen müssen und zu überlegen haben müssen, wie schaffen wir das.
Wie war das für dich, Christian? Der erste Business-Run auf der Donauinsel?
Ja. Also selten so nervös gewesen. Es hat am Ende des Tages, glaube ich, alles relativ gut funktioniert, aber es war definitiv eine Herausforderung, weil wir vom Happelstadion, wie wir übersiedelt sind, und dort ist alles Asphalt, da kann ich alles mit den klassischen Transportmitteln, mit Ameise und Co. bewegen. Ich kann einen Mitarbeiter von A nach B schicken und sage, ich gehe mal kurz in das Happelstadion, das ist nicht so weit. Auf der Donauinsel, wenn man einen Mitarbeiter sucht, der irgendwo sagt, du, ich bin auf der Insel, sage ich, ja, wo bist du denn genau? Na, auf der Insel, ich schicke dir meinen Punkt, ja, dann ist der 4 Kilometer entfernt und der braucht dann 20 Minuten, bis ich ihn habe. Und eigentlich sollte er um 15 Uhr einchecken und wir haben ihn irgendwo auf der Insel verloren. Also das waren so neue Herausforderungen, die wir hatten, weil einfach die Insel viel größer, länger, ja, und das war's halt, das war wirklich spannend, der erste Business-Run.
Und Andi, du warst sozusagen schon geprüft. Du hast schon Hause auf der Donauinsel.
Ja, wir haben schon etliche Veranstaltungen auf der Donauinsel gemacht. Also wir haben zumindest einmal gewusst, wo Hauptanschlusspunkte sind. Ja, aber nichtsdestotrotz war es auch für uns eine neue Herausforderung, die Infrastruktur dort aufzubauen, so wie es benötigt wird. Ja, wir haben nicht gewusst, wie viele Großzeiten kommen, wo stehen die. Ja. Wie wird die Laufstrecke sein, ja? Muss man die vielleicht beleuchten, ja? Also da waren so viele Faktoren, die wir im Vorhinein auch noch nicht gekannt haben, ja, und die wir halt dann währenddessen gelöst haben, diese Aufgaben, wie wir das am besten machen, ja? Und es ist halt auf der Donauinsel nicht so einfach wie beim Stadion. Dort hat man einige Anschlusspunkte gehabt, hat sehr viel mit Aggregate arbeiten können, wo man hinter den Zelten die Sache versorgt hat und somit war das eher entspannter als wie auf der Donauinsel, weil man ja auch versucht, so wenig Dieselstromerzeuger wie möglich zu nutzen, weil wir da sehr drauf schauen und verwenden natürlich alle Trafostationen, alle Hauptanschlüsse, wo man sagen kann, die Wiener Donauinsel ist von den Wiener Netzen mit Anschlussmöglichkeiten sehr gut ausgestattet, die wir natürlich für den Business-Run alle anmelden, weil wir sonst nicht durchkommen mit dem ganzen Strom, was benötigt wird in den Großzelten. Und da ist halt dann die Herausforderung gewesen, wie kommt man von diesen Anschlusspunkten zu den Hauptverbrauchern. Ja. Der Strom kommt meistens aus der Steckdose, aber bis die Steckdose dort liegt, dass man auch eine Herdplatte anstecken kann, braucht es ganz, ganz viele dicke Kabeln, die davor noch liegen von so einem Hauptanschlusswecker. Und da kommt man dann auch auf ziemlich viel Material und viele Kabel, die man dafür braucht. Und ja, das war die Herausforderung, wie wir darüber gewandert sind vom Stadion.
28 Kilometer Stromkabel, Gerhard, lese ich da. Die müssen auf der Donauinsel verlegt werden sozusagen. Das ist sozusagen notwendig, um das Event sozusagen über die Bühne zu bringen.
Ja, diese Zahl 28 habe ich mal, glaube ich, irgendwann gehört. Der Andi wird es vielleicht noch genauer wissen, wenn er in seinen Unterlagen in Vorbereitung für dieses Gespräch gekramt hat. Aber es ist, sind mir ein paar so dramatische Ereignisse immer in Erinnerung, wenn ich an diese Kabelwege denke. Bevor wir nur zum Beispiel irgendeinen Zeltboden dort hinlegen, kommt ein kleiner Traktor mit einem spezialisierten Pflug, der Schächte gräbt, wo man die Kabeln quasi versenken kann, temporär, damit man nicht überall sogenannte Defender legen muss, dass man nicht eine Stolperfalle mit einem Kabel produziert, verlegt Andi mit seinem Team teilweise die Kabel unterirdisch. Und das ist natürlich schon ein wahnsinniger Aufwand, wenn man denkt, wir haben unsere Show für 8 Stunden und müssen da so ein Hack machen. Aber es ist gelerntes, geübtes Wissen, das da umgesetzt wird. Aber wenn man es so dezidiert einmal betrachtet, ist schon ein wahnsinniger Aufwand dahinter.
Ja, ziemlicher Aufwand. Speziell hergestellter Pflug.
Ja, und das ist, schaut aus wie also ein Traktor aus den 1960er Jahren irgendwo in Amerika auf einer Farm, aber er fährt und springt da immer wieder an. Wir sperren ihn sogar jedes Mal eigens in einen Container ein, weil der Traktorbesitzer sagt, das ist ein Heiligtum und ohne dem ging es nicht. Ja. Deshalb, das ist also ein bisschen ein Ritual, wenn der Traktor vorfährt, dann wissen wir, aha, jetzt geht's dann gleich dahin und der Andi ist da, die Kavallerie kommt sozusagen.
Andi, fährst du den Traktor oder?
Ich würde ihn gern fahren, aber der Traktorbesitzer lässt auf seinen Wörter kann und dann auf, er ist her.
Ah, dann frage ich dazu gleich noch, wie optimiert sie das dann über die Jahre, ob der Prozess so das mit dem Verlegen oder wie kann man das noch?
Optimieren, es kommt halt, ich bin halt sehr abhängig von den Gewerken und vom Christian, welche Stromanforderungen der hat, ja. Da kann man dann erst optimieren, wenn man definitiv eine Ansage hat von den Gewerke, was braucht man für einen Strom, wo soll man den hinlegen, wo bekomme ich den Strom her. Dann können wir erst einmal ein quasi Stromkonzept erarbeiten, von wo nehme ich den, wo lege ich den hin, wie viel kriege ich dort, geht sich das aus mit den Anschlüssen, die ich dort habe. Und da sind wir halt sehr abhängig von allen anderen und wenn wir diese ganzen Daten haben, dann machen wir da ein kleines Stromkonzept, schauen Sie auch, wie sich das ausgeht. Dann dimensionieren wir erst die Kabeln und dann fangen wir erst an zum Graben.
Vielleicht, wenn ich mich da einbringen kann, ist es auch ein bisschen so bestellungsabhängig, was den Strom dann schlussendlich bestimmt, weil Christian hat mehrere Angebote. Es macht einen Unterschied, ob ein Kunde jetzt in seinem Zelt Brötchen bestellt oder er sagt, ich möchte gerne ein Würstelbuffet haben und wenn dann plötzlich 100 Zelte ein Würstelbuffet bestellen, dann hast du 100 Würstelkocher in Serie geschalten und dieser Strombedarf kommt dann am Ende beim Andi an und das macht dann den Unterschied, wo nimmt er den her und wie versorgt er das? Und das ist immer auch ein wichtiger Austausch und deshalb gibt es auch regelmäßige Treffen im Vorfeld und gutes Planmaterial in der Zwischenzeit und jetzt über die Jahre auch so ein bisschen Örtlichkeiten, wo wir wissen, wo die Großzelte sind und wo dann eher die kleineren Pagoden sind, aber so im Endeffekt wissen wir es erst dann, wenn alle Bestellungen unter Dach und Fach sind und dann kann der Andi mit der Portion Erfahrungswerte, die er schon hat aus den letzten Jahren, dann bestimmen, wie er wo versorgt.
Na, Christian, als Stromfresser sozusagen. Wie spielst du dich da ein?
Ja, das ist eben das große Thema, das Stromthema, das ist immer so schön. Es wird ja wohl kein Problem sein, wenn. Aber wie gesagt, 4 Würstelkocher in Serie geschalten sind ganz schnell einmal 12 kW. Damit könnte man Elektroauto laden, aber auch durchaus Würstel warm machen. Das eine Thema ist, wir haben auch eine extreme Kühlinfrastruktur, weil natürlich die Getränke, die Mengen der Getränke, aber auch die Speisen bis zur Ausgabe gekühlt gehören. Und da gehen ganz schnell einmal 7, 8, 9 Container, werden auf der Insel verteilt, die kommen mit Sattelzügen angeliefert, die brauchen auch extrem viel Strom. Und dann ist natürlich das Thema, wird es ein kaltes Brötchen oder soll es ein warmes Buffet werden? Und für ein warmes Buffet dementsprechend, wobei die Buffets ja teilweise bis zu 4000 Personen haben, da braucht man schon dann richtig viel Strom. Und den allen gleichzeitig, nämlich alle wollen um 18, 16 Uhr spätestens, muss der Strom in voller Power da sein. Und da ist dann blöd, wenn die Sicherung fällt. Aber das ist noch nicht passiert.
Bis jetzt noch nicht. Hier und da passieren immer ein paar Kleinigkeiten, aber für das sind wir ja da.
Also Andi, was zieht eigentlich dann am meisten Strom sozusagen, frage ich mich gerade?
Dem Christian seine Küchen.
Ich sage es gleich, ich weiß es.
Ja, es ist über das ganze Veranstaltungsareal eigentlich. Die Großzelte, die Großsponsorenzelte, wo Küchen reingebaut werden, wo richtige Infrastruktur reinbaut werden, das sind eigentlich die großen Stromfresser, muss man ehrlich sagen. Und ansonsten ist halt aufgrund der Größe des Areals wirklich überall irgendwo ein Schuko-Stecker, den man benötigt. Technik, Sachen brauchen auch sehr viel Strom, aber ist überschaubar. Also der Großteil davon, darf man schon sagen, ist die Gastronomie.
Da frage ich dich, Gerhard, weil du gesagt hast, ihr seid dauerhaft im Austausch. Wie tauscht ihr euch da aus? Oder gibt es ja zentral eine Plattform?
Ja, es gibt einen Aufbauleiter oder einen Produktionsleiter, der CAD-Pläne, also CAD-Pläne zeichnet, die relativ genau sind, die man versucht immer zeitgerecht zu übermitteln, wo man dann auch Stromwege mittlerweile einzeichnet und dann einen zeitlichen Ablauf versucht zu gestalten, weil es macht ja keinen Sinn, wenn zuerst der Zeltbauer kommt und er hat seine Stromleitungen noch nicht verlegt. Also es muss dann auch in einer Zeitreihe gebracht werden, diese Erfahrungen, die haben wir gesammelt in Jahr 1 und 2 und im Jahr 3 werden wir es noch verbessern. Ich kann mich erinnern an letztes Jahr, ein legendäres Treffen bei dir im Büro, wo ich gesagt habe, ich komme mit allen die Geweihten und dann sind plötzlich die Sesseln ausgegangen bei ihm im Büro, weil jeder Interesse gehabt hat, sein Ding unterzubringen und zu sagen, ah, ich brauche aber das dann und der. Also das war irgendwie cool, aber vom Zeltbauer bis zum Caterer und sonstigen Geweihten waren da alle vertreten. Haben wir einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das heuer wieder brauchen in der Dimension.
Glaube ich schon.
Aber ja, es geht ums Kommunizieren, um sich's austauschen und um ja nicht zu glauben, ah ja, der Andi macht das eh. Der weiß eh, was ich brauche und wer ich bin. Ja, das geht so in dieser Dimension nicht. Da muss man wirklich und auch immer nachdenken, gibt's was, habe ich jetzt was Neues, eine neue Idee, die irgendwann am Ende dann eine Auswirkung hat auf die Gewerke. Ja, ich bin ja der zwar bestellt und der zeichnet und tut, aber ich muss immer irgendwie denken, was hat das am Ende dann für Auswirkungen auf die Infrastruktur?
Ja, dann zwischen den Gewerken läuft sozusagen eigentlich, würde ich sagen. Dann frage ich gleich, wann konkret geht's denn jetzt Umsetzung zum Aufbau? Wann startet sie mit dem Aufbau?
Also wir haben jetzt 2-3 Jahre immer nach dem optimalen Zeitpunkt gesucht, haben wir angefangen. Mittlerweile stehen wir am Mittwoch vor der Veranstaltung, also eine Woche vorher. In etwa sind es 10 Tage, die wir brauchen zum Aufbauen. Mit dem Vermessen fangen wir sogar ein bisschen vorher schon an. Und da geht's halt dann sukzessive, kommt zuerst einmal die Hardware, die Container und irgendwann einmal der Andi. Jeder macht gewisse Dinge vielleicht schon auch zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht mit dem Aufbau begonnen hat, weil der Andi fährt einmal schnell auf die Insel, weil er braucht irgendeine Information zu einem Stromkasten oder zu irgendeinem Stromweg. Da wird nicht immer nur, weiß man nicht immer, wann was gemacht wird, aber so offizieller Auftakt ist in dem Fall der 27. August heuer und am 4. machen wir unsere Show und in der Zeit davor wird halt alles in einer Zeitreihe nacheinander auf.
Also das ist relativ knapp eigentlich, das ist relativ durchgetaktet dann schon, oder?
Ja, natürlich, Aufbautage kosten auch Geld. Wir müssen ja das Gelände mieten für einen gewissen Zeitraum. Der Aufbautag ist zwar günstiger wie ein Showtag, aber trotzdem summiert es halt bei 10 Tagen vorher und 3 Tage Abbau plus Showtag kommt dann schon was zusammen. Und man versucht natürlich auch so wirtschaftlich und kompakt wie möglich das dann umzusetzen.
Kann ich dem Gerhard nur recht geben. Also wir fangen meistens an, ein Tag bevor alle einrauschen, wir stellen einmal diese ganzen Kästen auf mit Wien Energie, fahren da durch, muss alles angeschlossen werden, dass wir mal Strom überall am Gelände haben und dann passiert das eigentlich sukzessive. Ja, wir sprechen sich auch auf der Baustelle mit dem Christian ab, mit dem Gerd ab, was kommt dort, was kommt da, wer fängt an, das ist im Vorfeld eigentlich geklärt. Nachdem wir diese Kästen alle aufgestellt haben und angeschlossen haben, fangen wir dann schon langsam eigentlich mit den Hauptleitungen zu graben an, weil wir eben vor dem Zeltbauer dort sein sollten oder mit dem Zeltbauer gemeinsam das aufbauen sollten, damit wir wissen, wo wir diese dicken Stromleitungen hineingraben. Und dann wurdelt es halt sehr auf dem ganzen Platz und dann baut sie eigentlich alles von selbst, kann man nicht sagen, aber die Gewerke wissen dann selber, was zu tun haben. Der Zeltbauer, der Caterer, wir baut sich das dann halt schön langsam auf.
Christian, wann startest du?
Na, wir würden gerne auch gleich am Mittwoch starten. Das ist immer so blöd, wenn wir noch kein Zelt haben, die Servietten in die freie Luft zu stellen und die Steller.
Die fliegen dann rum, ja.
Das heißt, wir starten natürlich auch am Freitag meistens einmal mit der groben Infrastruktur, also dass halt die Kühlcontainer und das halt in die gesamte Infrastruktur mit eingebaut wird, weil wie gesagt, das hat keinen Sinn, dass der Kühlcontainer muss manchmal schon vor dem Zeltbauer da sein und ähnliches. Und dann sind wir natürlich von den Gewerken abhängig, wann eben der Zeltbauer fertig ist, damit wir dann anfangen können, einmal das Grobe in die Zelte einzuräumen, in die jeweiligen Bereiche und sukzessive, dann rufen wir halt an, ob wir schon einen Strom haben können, weil da hätten wir schon einen Kühlschrank in dem Bereich und da muss man halt wirklich eng mit den einzelnen Sublieferanten Absprache halten, damit das halt wirklich eins ins andere greift. Eben wie gesagt, Strom ist halt auch oft ein Thema, wenn wir sagen, ja, der Kühl-LKW ist schon am Montag da, können wir für den schon einen Strom haben. Für den Rest brauchen wir es erst später, weil die Küche reicht, wenn es einen Tag vorher da ist. Da ist auch wieder wichtig, dass man es testet, weil, wie gesagt, es kann auch sein, dass unser Ofen irgendein Problem hat oder ähnliches. Also es ist schon spannend.
Steht jetzt nicht im Briefing drin, aber ich stelle mir Catering schon als ein wildes Business vor. Hast du irgendeine lustige Geschichte oder irgendwas Spannendes um den Business Run rum für uns zum Erzählen, was vielleicht mal da
Also es ist vielleicht eine Stromgeschichte. Wir hatten
auch noch dazu passend Stromgeschichte.
Eine Stromgeschichte. Und wir hatten,
ist ja perfekt.
Wir haben, also beim Business Run sind ungefähr dann 700 Mitarbeiter im Einsatz, die dann, sage ich jetzt einmal, alle spätestens um 14 Uhr da sein sollten, wenn sie die Insel gefunden haben. Und dann haben wir in einem Pagodenzelt eben eine Kaffeemaschine und die Mitarbeiterin ruft an, so über Funk, weil wir sind teilweise über Funk mit den einzelnen Mitarbeitern. Die Kaffeemaschine geht nicht, die Kaffeemaschine, okay. Wir haben ein großes Problem. Dann läuft eben der einzelne Projektleiter los, will schon quasi mehr oder weniger die Stromhotline anrufen. Ja, dann muss man ihr halt erklären, der Mitarbeiterin, dass man halt den Stecker in die Steckdose stecken kann, dann funktioniert sie. Das sind halt dann so die dramatischen Probleme, die sich dann aber meistens lösen.
Das ist noch harmlos. Gut, wir kommen zum großen Showtag, würde ich sagen, meine Herren. Wie können sich die Zuhörer und Zuhörer den vorstellen? Wie macht ihr das gemeinsam? Wie rockt ihr das?
Wenn ich da mal kurz anfangen darf, muss ich sagen, der Showtag ist natürlich der Tag schlechthin. Bei uns endet aber der Tag davor schon dann, wo eigentlich alles fertig sein muss. Ja, also für uns, aus unserer Sicht, ist beim Showtag alles einmal aufgebaut, der Strom läuft, es sollte alles funktionieren, wir sind nur mehr da zum Problem lösen. Ja, wir beginnen auch in der Früh und das sind halt bei größere Zelte, kleinere Zelte an tolle strategische Punkte haben wir unsere Mitarbeiter verteilt, ja. Die teilen sich halt dann die ganzen Bereiche auf im Störungsfall. Und ja, dann lassen wir einfach die Veranstaltung laufen und schauen, was passiert.
Läuft's dann, Gerhard?
Ja, also.
Da schaust du, was passiert.
Natürlich ist es immer davon abhängig. Wir sind eine Freiluftveranstaltung. Wie ist das, was für Auswirkungen hat das Wetter auf die ganzen Systeme? Wenn es 35 Grad hat, kann auch das ein oder andere Aggregat einmal so ein bisschen zum Husten anfangen oder sich Schwierigkeiten machen. Also das macht dann natürlich dann schon einen Unterschied. Das ist einmal das Erste, was man im Auge behaltet. Wie beginnt der Tag wettermäßig? Wenn es ruhig ist und wenn man am Vortag alles gemacht hat, und das endet ja am Vortag meistens nur mit einer Lichtprobe, weil was wir vergessen haben, wir reden ja nicht nur von Stromverbrauchern für die Gastronomie, sondern wir beleuchten ja die gesamte Strecke. Und da ist halt dann relativ schnell aufgeräumt mit Steckdosen irgendwo bei Kilometer 3 im Gelände. Da braucht man dann mobile Beleuchtungskörper, die der Andi besorgt. 30 Stück sind es insgesamt, um die Strecke so verfügbar zu machen, dass jeder auch sicher laufen kann und dass sich niemand verläuft und dass alle ins Ziel kommen. Mit dem endet der Tag. Und dann der Eventtag, ja, es ist immer so ein bisschen eine Beobachterrolle, weil wenn das dann einmal losgeht, kannst du ja eh nur mehr peripher eingreifen. Ich kann so den Leuten nicht sagen, Leute, wir sind nicht fertig geworden, geht's bitte heim, kommt's morgen wieder, sondern es ist halt dann ein Abwickeln und ein bisschen so, wenn es einmal eine Krise gibt, dann muss man es halt versuchen, irgendwie zu lösen, wobei, wenn ich von Krise spreche, sind das oft Dinge, die gar nicht im sichtbaren Bereich passieren, ja. Aber da sind wir alle ein bisschen in einer Koordinationsrolle und Beobachterrolle und das ist eigentlich dann auch eine sehr schöne Situation, weil die eigentliche Arbeit hat ja vorher stattgefunden, von der Planung bis zur Umsetzung. Und dann, wenn das schön abrollt, kann das also total Spaß machen, wenn es richtig chillig abläuft, die ganze Veranstaltung.
Ist es chillig abgelaufen die letzten Jahre? War's chillig?
Also wenn ich noch kurz dazu sagen kann, grundsätzlich ja, im ersten Jahr war es eine große Anspannung, weil wir nicht gewusst haben, geht sich das überhaupt aus. Können wir überhaupt mit 30.000 Leuten über die Insel laufen, können diese 30.000 Menschen dann in den Zelten das machen, was sie wollen, nämlich einen Spaß haben. Da war viel Unsicherheit dabei, aber wir haben dann gemerkt, ja, es geht. Aber chillig, man ist immer, so eine Grundanspannung ist da, es ist eine Riesenverantwortung für alle, aber ja, eigentlich schon.
Ja.
Kann man schon sagen, das eine oder andere ist sicher passiert, kleine Störungen, aber für das sind wir da, um die zu lösen. Schaut man, dass man es so gut und schnell wie möglich macht, so wie der Gerhard sagt, das sind oft Sachen, die gar nicht jetzt so präsent sind für den Zuschauer oder für den Teilnehmer. Ja. Also nein, im Großen und Ganzen passt es.
Na, bei uns war es das erste Mal war auch chillig. Also, ja. Es war erstens einmal heiß, staubtrocken. Und es hat auch alles gut bis Mitternacht funktioniert. Und dann hat man halt gelernt, dass halt die Logistik doch eine ganz andere ist und dass du mit zwei Staplern auf der Insel, mit der du jetzt 5 Tage lang aufgebaut hast, nicht das, was du 5 Tage lang abgebaut hast, innerhalb von 8 Stunden wieder abbaust. Da sind wir dann einfach 2 Tage länger geblieben. Das hat natürlich nach hinten also die Abbaukosten erhöht, aber es hat jetzt für den Kunden oder für den Gast nichts gemacht, weil es hat alles funktioniert. Nur das Wegräumen war halt einfach, haben wir einfach unterschätzt. Das sind halt Dinge, die man gelernt hat. Und jetzt stehen wir halt mit 4 Staplern am Gelände und mit mehr Burschen in der Logistik. Ja, das sind halt.
Wie viele Burschen habt ihr da? Oder wie viele beim Catering?
Wir sind im Aufbau, sage ich jetzt einmal, sind sicher eine Woche lang 25 Leute beschäftigt. Und das wird dann einen Tag vorher sind wir dann schon an die 120 und wie gesagt, spätestens um 14 Uhr checken an die 700 Mitarbeiter ein. Und das Hauptproblem ist ja auch die Mitarbeiterlogistik, eben dieses Verteilen. Wo finde ich, wie kriege ich mit, dass der Mitarbeiter nicht kommt, weil bei 700 Mitarbeitern gibt es schon ein paar Hustenanfälle oder Krankenstände oder Sonnenallergien, die kurzfristig kommen, Uniformen ausgeben, wo holt er die mir? Wo ziehen sie sich um, zu welchem Zelt gehört er, wo ist er eingeteilt, wie kommt er zu dem Zelt, weil er hat die Firma A und B verwechselt und steht seit 2 Stunden in einem Zelt, wo er nicht hingehört. Ja, also das sind verschiedenste logistische Herausforderungen. Und dann hast du natürlich auch im Catering noch einmal das große Thema, die Teller kann ich einen Tag vorher, die sind schön und versiegelt in Boxen drin, die kann ich einen Tag vorher ins Zelt stellen. Die Getränke im Kühlcontainer sollten idealerweise schon 1 oder 2 Tage vorher im Kühlcontainer sein, damit sie kalt sind. Das Essen, ja, das sollte ich gekühlt entweder auf der Donauinsel haben oder noch bei mir in der Firma und dann muss ich es frisch hinbringen. So, das ist auch noch ein Thema. Das Gepäck kann ich aber auch nicht 2 Tage vorher anliefern, weil sonst wird's trocken. Also habe ich dann unter Anführungszeichen so gegen 14, 15 Uhr die lustige Thematik, Gepäck, gekühlte, warme Speisen, rechtzeitig regenerieren, Mehrwegbecher, richtige Anzahl, Teller etc. dann mit inklusive dem Mitarbeiter auf diesem einen Punkt in diesem Zelt zusammenzubringen. Und da kann es halt passieren, dass irgendwer die Semmeln im anderen Zelt abgestellt hat, der andere Mitarbeiter voll des Glückes im falschen Zelt seit einer halben Stunde steht und nicht weiß, was er tut. Und diese 2 Stunden, die sind dann richtig spannend, aber im Normalfall, bis auf ein paar Kleinigkeiten, hat es dann funktioniert.
Und was ja dort dazu kommt, wir sprechen da, wenn der Christian von Zelten spricht, von einer Anzahl über 200 Pagodenzelte und 14 große Zelthallen, wobei die größte Zelthalle 1200 Quadratmeter hat. Von unserem Partner Wien Energie ist es so groß, da kann man Fußball spielen da drin in Wahrheit. Ja. Also das sind schon Dimensionen.
Und man muss sich vorstellen, wenn man jetzt so ein 1200-Mann-Zelt hernimmt, dann sind in diesem Zelt ungefähr 12.000 Teller drinnen, es sind ungefähr 6.000, 7.000, 8.000 Mehrwegbecher drinnen, es sind sicher an die 15.000 bis 20.000, also 10.000 Getränke müssen nur in dem Zelt drinnen sein. Und irgendwo dazwischen sind die Zahnstocher. Weil es kann ja sein, dass irgendwer einen Zahnstocher braucht. Ja. Und das ist dann genau das, wo der Kunde dann fragt, entschuldigen Sie, haben Sie einen Zahnstocher? Und er steht vor 17 Euro Paletten verschweißt zwischen Cola und Becher und irgendwas. Und irgendwo ist ein Debackerl große Schachtel, wo eben 50 Zahnstocher drin sind. Und das kann durchaus sein, dass man sie manchmal nicht rechtzeitig findet. Nachher haben wir sie immer noch gefunden, aber so im richtigen Moment nicht.
Dann stell dir vor, dann gibt's keinen Strom vom Andi auch noch. Stell dir vor, dass
dann ist es ja.
Dann ist aus. Dann genau. Gibt's gar nichts mehr. Ja, dann, wenn wir gerade so dabei sind, dann frage ich euch gleich eure Lieblingszahlen zum Business Run, die ihr habt, eure Lieblingsmomente.
Ja, Lieblingsmomente gibt's viele, das auf einige wenige zu reduzieren fällt wahrscheinlich schwer. Aber mal grundsätzlich bei den Zahlen ist es so, eine Zahl, über die wir eh schon des Öfteren geredet haben, erzähle ich da immer wieder gerne, weil es einfach die Dimension zeigt, das ist die Anzahl der Biertische, die sie irgendwo zwischen 3.000 und 3.250, habe ich da jetzt auf meinem Memo stehen, einpendelt. Und wenn man diese Tische hintereinander aufstellen würde, dann könnte man 1,5 Mal unsere Runde beim Business Run mit Tischen quasi verkleiden. Das ist schon wahnsinnig großer Aufwand, dass ja 2 Partner stemmen müssen. Das kann ja unser unser alleiniger Partner für Bier gar nicht mehr immer leisten. Wir müssen da mehrere Quellen anzapfen, um diese Tische.
Also ich glaube, man kann sagen, was die Biertische betrifft, die zwei größten Brauereien Österreichs.
Genau, das gemeinsam machen müssen. Weil
die sonst definitiv, glaube ich, ihr Lager ausräumen.
Das ist die Zahl, die ich immer so gerne erkläre und eine Zahl, die natürlich Freude macht und von der wir auch leben und die uns das ermöglicht, die Veranstaltung entsprechend zu inszenieren, ist die Teilnehmerzahl. Die sollte möglichst immer so jenseits der 30.000 sein. Das werden wir auch heuer wieder schaffen. Und dann gibt es eine Zahl, die mir persönlich natürlich immer die Befriedigung gibt oder auch die Sicherheit gibt, dass wir einen guten Job gemacht haben. Das ist die Anzahl der Sanitätseinsätze. Wenn ich vom Roten Kreuz die Nachricht kriege, alle wieder gut im Ziel, an einer Person mussten wir Pflaster aufkleben, mehr war's nicht, dann bin ich ja von der Seite dann immer beruhigt. Und um nochmal zurückzukommen zum schönsten Moment, ich habe so ein kleines Ritual geboren auf der Donauinsel. Ich gehe immer so eine halbe Stunde, wenn ich wirklich alles im Griff habe und das Wetter es zulässt, gehe ich in die Donau baden.
Ah, okay.
Da frische ich mich noch, springe rein, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht, aber eigentlich bisher undenkbar, dass ich vor der Veranstaltung mich komplett ausklicke. Aber ich habe tatsächlich einen kleinen Schwimmrunde in der richtigen Donau, nicht in der neuen Donau. Bin dann schwimmen gegangen, habe mich frisch gemacht und bin dann zur Startlinie gegangen. Das war richtig. Da haben wir gedacht, jetzt kann eh nichts mehr passieren. Das mache ich jetzt.
Köpfler oder Bombe?
Weder noch.
Da okay. Geht er drauf an.
Kerze.
Auf den Schiffsverkehr kommt es drauf an. Wenn ich eine Bombe mache, es wird dann gefährlich wegen dem Wellenschlag.
Okay.
Und ja, also das ist ein Ritual und ein Lieblingsmoment, der sich bei mir so auf der Donauinsel eingebürgert hat.
Wenn wir da zahlen, sagst 30.000, waren es nicht sogar fast 40.000
letztes Jahr. Wir hatten 34.000 Anmeldungen letztes Jahr und diese Zahl wird sich, je nachdem, wie sie das jetzt in den letzten 10 Wochen der Anmeldefrist ergibt, werden wir wieder uns dieser Zahl nähern.
Müssen wir noch mehr Podcasts aufnehmen und auf Social Media mehr posten.
Genau, ja. Dann müssen wir noch längere Podcasts machen und dann wird das...
Andi, deine Lieblingsmomente, deine Lieblingszahlen?
Zahlen, ja. Man muss schon sagen, aufgrund dieser 30 Kilometer Kabel oder 28 Kilometer Kabel, die muss man ja mal anliefern. Ja. Also wir haben da schon um die 80, 90 Gitterboxen Material, wo diese ganzen Kabeln angeliefert werden. Ja. Eine schöne Zahl ist auch der Gesamtanschlusswert, den wir dort haben, der ist bei fast 2,8 Megawatt, ja, sind 2,8 Millionen Watt. Das ist schon recht viel,
muss man ganz ehrlich sagen. Das Kraftwerk Simmering hat 1 Megawatt Leistung, habe ich mal wo gelesen. Kann das sein?
Weiß jetzt nicht, kann du was.
So, das Kraftwerk Simmering ist da und
Business Run ist da.
Das ist leer.
Rüberschwächen Zweig, ja.
Kraftwerk Simmering ist leer. Hat alles geliefert dann.
Ja. Schon, ja, Kabellängen, also das ist eine tolle Zahl, der Gesamtanschlusswert. Ja. Und ja, für mich ist der tollste Moment, wenn alle Läufer übers Ziel gekommen sind, ja, und dann aber auch die Wiese wieder leer ist um 23.30 Uhr, ja, wo man dann eigentlich sagen kann, Veranstaltung gut abgelaufen, keine Störungen, wenige haben wir gut gemacht. Das ist eigentlich der schönste Moment für uns dann.
Allerschönste wird sein, wenn alle Steckdosen wieder im Lager sind.
Ja, genau.
Ich dachte, ich
wenn
wollte
wir wieder sagen, alles zurückbekommen, aber das
wollte
ist
jetzt sagen, wenn das Licht ausgeht, aber eigentlich, wenn es im Lager ist, ja.
Na, wenn es im Lager wieder ist. Und wenn man sich halt dann den Rest vom Christen in seinem Lager abholen.
Bevor ich dich frage, Christian, will ich dich noch fragen, was Andi, was sind die größten Stromverbraucher, sind der Christian?
Oder? Sind die ja. Küchen von Christian eigentlich, kann man so sagen, kühle LKWs. Ja, die haben halt ihre 200-300 kW Anschlusswerte, also die verbrauchen richtig Strom. Diese ganzen E-Herde und Grillplatten und Dampfgarer und ja, so ein Riesenzelt zu versorgen mit 12.000 Leuten. Da braucht man schon ein paar Geräte dahinter.
Wie wird da geschaut, dass da möglichst wenig Strom verbraucht wird eigentlich? Wie macht er das?
Na, wir teilen den Strom so auf, dass er jeder einen hat, den er braucht. Ja. Wie viel der verbraucht oder nicht, kommt darauf an, wie viel Schnitzeln er brat.
Okay. Ja.
Brat er nur 2, braucht er weniger Strom, also er hat 20 Schnitzeln da rein. Ja.
Okay.
Wir schauen nur, dass der Strom immer da ist.
Christian, was ist dein Business Run Highlight?
Naja, die Zahlen sind das eine. Das andere ist, man muss sagen, es gibt so zwei Phasen, also drei Phasen eigentlich beim Businessraum. Die eine Phase ist so, wenn du so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr merkst, Stadtziel funktioniert, Gäste kommen jetzt langsam ins Zelt. Das ist in jedem Zelt, jeder hat alles gefunden, was er so braucht, ja, im Groben und Ganzen. Und du eröffnest eigentlich fast gleichzeitig ein Buffet für 20.000 Menschen. Also wir machen ein warmes Buffet gleichzeitig zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr für 20.000 Menschen. Und du musst eben mit dem Andi am Strom 20.000 Essen einmal warm kriegen. Das ist die eine Phase. Du merkst halt, wie schon langsam, also einerseits werden natürlich eine Logistik im Hintergrund, natürlich mit Notfallsgeschichten, weil der eine isst mehr, der andere trinkt weniger, aber dafür will der andere mehr, obwohl er es nicht bestellt hat. Und wir versuchen natürlich auch noch Wünsche in irgendeiner Art und Weise. Und du siehst, wie das, was du geplant hast, funktioniert. Ja, wie das Golfwagerl noch dort schnell das Bier nachbringt und der noch schnell die Servietten darüber bringt und dann noch einen Sonderwunsch eines Kunden, sofern es halt möglich ist. Und dann ist es so 22 Uhr, wo du schon merkst, Zelt 1 hat mit Zelt 2 schon das Bierchen geteilt. Ja. Sie sind alle wirklich glücklich und dann einfach glücklich nach Hause spazieren, das Wetter gehalten hat und du sagst, ja, wir haben unseren Dienstleistungsjob erfüllt, wir haben ein kaltes Bier rausgebracht, ein warmes Essen, ein Brötchen, je nachdem. Und diese Stimmung, die dann da einfach so um 22 Uhr, 21.30 Uhr, wenn sie halt dann aufbrechen und nach Hause spazieren, das ist schon, da sind dann auch alle irgendwie stolz. Und dann ist natürlich die dritte Phase, die ist dann, wenn man vor dem Ganzen steht und sagt, das müssen wir heute alles noch wegräumen. Ist dann nicht immer der glücklichste Moment.
Aber wann machst du dir dann dein erstes Bier auf oder wann trinkst du dein erstes Bier?
Das ist dann meistens so gegen Mitternacht, wo dann, sag ich jetzt einmal, die Gäste weg sind und wir jetzt kurz so intern, okay, wo fangen wir jetzt an und wie fangen wir jetzt an, das alles wegzuräumen? Das ist so kurz diese Viertelstunde Start und gute Nacht Bier.
Also Besprechen.
Vor- und Nachbesprechung in einem.
Dann Gerhard, kommen wir noch zu einem wichtigen Thema, einem sehr wichtigen Thema, Nachhaltigkeit. Wie schaffst du das oder schafft ihr das gemeinsam eben mit diesem Stromversorgung, Dieselgeneratoren, wie steht das in Zusammenhang, Thema Nachhaltigkeit?
Ja, das ist natürlich ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt und wo wir auch versuchen, ehrliche Arbeit abzuliefern und zu schauen, wo können wir uns da und dort verbessern. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn wir überall auf der Donauinsel Fixstrom verwenden könnten, aber da und dort kommt man einfach ohne Aggregate nicht aus, vor allem wenn es um die Laufstrecke geht, weil wir können nicht von der Stadt Wien verlangen, dass sie auf der gesamten Donauinsel überall dort, wo wir Strom brauchen, einen Fixstromanschluss gibt. Es gibt schon ein ganz gutes Netz, aber die Bestrebungen, die die Stadt auch hat, dahingehend, dass man sagt, es gab ja mal Diskussionen, dass man, dass die Stadt vorhatte, die Verwendung von Mobilstromaggregaten nicht mehr zu erlauben. Aber man ist dann relativ schnell draufgekommen, dass kein einziges Konzert kannst du veranstalten oder Veranstaltungen in unserer Dimension, wo du geballt so viel Energie brauchst, kommt es einfach ohne diese Aggregate nicht aus. Und jetzt schaut man halt, wo kann man wirklich alles tun, um auf vorhandene Infrastruktur zuzugreifen. Das tun wir und dort, wo es nicht anders geht, setzen wir aber auf der anderen Seite auch modernstes Material ein. Und wenn wir oft den Vorwurf kriegen oder des Öfteren, Leute sagen, ja, warum habt ihr da einen Lichtturm stehen, der mit Dieselaggregat betrieben ist? Erstens einmal haben wir mitten auf der Strecke keine Möglichkeit, anders zu betreiben und dann sind es Geräte, die über den Abend verteilt, Andi, korrigier mich, vielleicht 3-4 Liter Diesel brauchen. Das sind LED-betriebene Dinge, die ganz wenig Verbrauch haben. Und natürlich läuft da ein Dieselmotor, aber das sind wirklich moderne Geräte, wo man diesen Bedarf dann auch mit möglichst wenig Ressourcen quasi bewältigen kann.
Kann er da noch recht geben,
ja. Ja.
Ist leider so. Die Donauinsel ist gut ausgerüstet mit Fixstromanschlüssen, ja. Aber so wie der Gerhard richtig sagt, bei manchen Punkten kommt man nicht darüber hinweg, dass so eine Dimension von der Veranstaltung, dass man mobile Aggregate einsetzt. Wir schauen natürlich, dass wir es so gut wie möglich vermeiden, aber manchmal braucht man es einfach.
Ist da zukünftig schon irgendwas anders?
ich kann jetzt die Industrie oder die Technik da nicht beurteilen, was sie da weiterhin tun wird, aber in den nächsten Jahren sehe ich da jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, dass das jetzt auf komplett wandelt und dass man plötzlich keine Mobilstromaggregate mehr braucht.
Was wir schon auch gemacht haben, ist, dass wir rein synthetischen Diesel den HVO0 tanken. Ja, mit dem ist man zu 90% CO2-neutral. Mhm. Das ist ein toller Kraftstoff, den wir bei euch einsetzen. Also dahingehend tut sich schon was. Wir schauen auch bei eben Beleuchtungskörper wie bei der Strecke, bei den Lichttürmen, dass das alles LED-Scheinwerfer sind. Wir haben jetzt auch schon heuer einige Lichtmasten dabei, die auf Batterie laufen. Ja. Und wenn die dann halt leer ist, startet das Dieselstromaggregat, damit das wieder die Batterie ladet. Ja. Also so schauen wir, dass wir da immer ein bisschen mehr CO2-Neutralität oder was Gesünderes hineinbekommen, was Nachhaltigeres. Ja.
Und ihr seid ja so gepolt, wie ich das bemerkt, dass er immer wieder nachgekauft wird und da moderne Anlagen halt zum Einsatz kommen. Ich bin nicht oft, aber doch hin und wieder bei euch im Lager und überwältigt von dem Material, das dort steht. Und habe immer wieder mal ja den Fosse zum Beispiel gesehen, deinen Kompagnon, der da gerade irgendeinen neuen Lichtturm zusammenbaut hat, habe jetzt bestellt, der ist noch effizienter. Also da tut sich schon was und da ist auch wird mit Ehrlichkeit agiert und im Sinne einer nachhaltigen Veranstaltung auch agiert.
Von der nachhaltigen Veranstaltung kommen wir jetzt zum Qualitätsessen, zum hochwertigen Qualitätsessen vom Christian. Du hast die Pakete VIP Easy und VIP Diamond. Mit dem Selbstversorgung und das warme Speisen mit Mehrgangmenü sozusagen. Und da ist die Qualität 1A. Wie schaffst du das?
Naja, wir haben jetzt in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, wenn ich dann noch, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin beim Business Run relativ stolz. Also ich glaube, seit Anbeginn arbeiten wir nur mit Porzellan. Also wir haben in den ganzen VIP-Bereichen und in den ganzen Zelten, sage ich jetzt einmal, auch schon die Mehrwegbecher, die der Business Run einsetzt, sind jetzt auch schon seit Beginnzeiten. Also da muss man sagen, hat der Business Run schon sehr viel getan, was Nachhaltigkeit betrifft. Und wie gesagt, bei uns im Catering, wir haben kein Plastikbesteck, wir haben Besteck, das wir abwaschen nachher. Da kommen dann eben diese 30, 40, 70, 80, ich glaube, es sind fast sechsstellige Besteckdinge zurück, die wir dann wieder abwaschen müssen. Und was wir gesagt versucht haben, einfach ist um die verschiedensten Bedürfnisse der Einzelnen. Der eine will, sage ich jetzt einmal, kein Zelt, der will gar nichts, er will einfach nur den Businessraum genießen. Dafür haben wir halt eben unter Anführungszeichen die klassische Verkaufsgastronomie, wo wir kurzfristig eben vom Burger bis zum Bier, dass er sich selber kaufen kann. Wir haben eben diesen Selbstabholerbereich, um hier einfach zu sagen, ja, du willst nicht servisiert werden oder wie auch immer, da holt man sich und bestellt halt vor. Für uns ist halt wichtig, dass wir vorab wissen, je mehr Mengen wir vorab wissen, desto einfacher können wir agieren. Ja. Desto eher haben wir sie da. Deswegen eben diese Vorbestellformulare und eben VIP Easy, beziehungsweise eben dann halt auch die Buffets mittlerweile, die fertig konzeptionierten für die jeweiligen Business-Pagoden. Und das alles eben mit Kühllogistik und so weiter. Und auch wieder ein Nachhaltigkeitsthema, was wir auch letztes Jahr gehabt haben, ist natürlich, es kann ja bei einem Veranstalter passieren, dass statt 1000 bestellten Personen nur 800 kommen. Oder es kann auch sein, dass aufgrund der Hitze, das muss man auch ehrlicherweise sagen, teilweise essen sie weniger. Wir haben schon Business ran gehabt, wo es kalt ist. Wenn es am Abend so 16, 17, 18 Grad ist, dann geht noch so eine Portion Kaiserschmarrn. Wenn es am Abend 26 Grad hat, dann geht eher noch ein weißer Spritzer. Und ich muss mich aber auf alle Situationen vorbereiten. Aber es ist dann definitiv so, dass dann wir fahren, glaube ich, mit knappe 18 Tonnen frisch produziertem Essen hin, ja. Aber da bleibt halt 1,5 Tonnen, 2 Tonnen Essen über. Das kann ich gar nicht. Und da haben wir jetzt mit dem Samariterbund, also gibt es 3 Systeme eigentlich, die wir tun, was das Thema nachhaltig. Das eine ist, das ist der Kunde quasi ein, sage ich mal, Doggybag dazu. Also mit der Wiener Tafel haben wir das letztes Jahr zum ersten Mal serviert. Nimmst dir mit nach Hause, ist es morgen zu Mittag oder ähnliches. Natürlich mit seiner Verantwortung, weil das Essen ist ja noch gut. Das zweite ist natürlich, wir nehmen dieses Essen auch dann um 12 Uhr oder um 23 Uhr die Mitarbeiter zu verpflegen. Um 700 Mitarbeiter, die essen schon was und deine Aufbauer und die Armen, die Bierbankerln, das wird dann auch noch genutzt. Und alles, was in der Kühlung geblieben ist und noch top einwandfrei, deswegen auch die Kühlung. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich das Essen bis um 23 Uhr gekühlt habe, kann ich es am nächsten Tag noch verwenden. Wenn ich die Kühlung nicht hätte, die leider viel Geld kostet, dann müsste ich das Essen wegschmeißen. Und wir nutzen dann, und da holt dann der Samariterbund das Essen ab und verteilt es in Altersheime. Und so wird das Essen, sage ich jetzt einmal, so ist die Lebensmittelverschwendung auf einem sehr, sehr geringen Level. Obwohl es so eine große Veranstaltung ist.
Zahlen hast du jetzt gesagt, 18 Tonnen.
Naja, du musst rechnen, du brauchst pro Gast, den du versorgst, jetzt auf Buffetbasis, nimmst du zwischen 700 und 1,3 Kilo Essen mit.
Okay.
Weil ich weiß ja nicht, ob Tomatenmozzarella oder doch eher das Schnitzel. Ja.
Ich nehme das Gordon.
Ja, es tut mir leid, ist vom Veranstalter nicht vorgesehen.
Gerhard.
Du wirst was finden, ist genug dabei.
Aber ich weiß jetzt nicht, wenn der Kunde für 300 Leute bestellt, sind das eher Damen, die eher vegan sind, oder sind es eher die Herren, die lieber ein Schnitzel haben? Ja? Und diese Bandbreite von 10-20% muss ich mit einkalkulieren, damit es nicht aus ist. Ja? Das natürlich etwas, und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist natürlich auch den Lebensmitteln geschuldet, dass natürlich zu einer gewissen Zeit ein oder zwei Produkte mal weniger werden können oder ausgehen. Bitte um Verständnis, aber es ist genug zum Essen da. Ja, also dass jetzt genau das eine Vorspeisel nicht mehr da ist beim zweiten Teller, es kann passieren.
Dann brauche ich aber bitte auch noch die Zahlen zu den Getränken, die interessieren mich auch noch. Gibt es da auch welche?
Getränke sind es am Ende des Tages an die, also was wir mithaben, das muss man ja auch wieder bedenken. Ja, ich bringe in jede Pagode oder in jede Verkaufsgastronomie, ich muss 1000 Cola hinbringen. Ja. Mhm. Aber dieses eine Zelt trinkt halt hauptsächlich Bier, das andere trinkt wieder Cola, aber ich muss in jedem Zelt. Das heißt, wenn ich jetzt einfache Rechnung 20 Zelte habe, dann bringe ich 20.000 Cola. Nur insgesamt werden nur 495 Cola getrunken. Das weiß ich aber erst nachher. Und dann muss ich halt wieder diese 19.500 Cola wieder zusammenschlichten, wieder zusammenholen auf den LKW und dann mit dem jeweiligen Bierpartner oder Getränkepartner wieder zurückgeben. Ja. Und das ist eigentlich die Hauptkosten. Weil, wie gesagt, wenn du um 19 Uhr jetzt ein Cola trinken willst, ist es dir völligst wurscht, ob das auf der anderen Seite der Insel im Kühlcontainer steht. Du willst das jetzt haben, ja. Es kann aber auch sein, dass du ein Bier trinkst. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und das macht es ein bisschen komplexer. Das heißt, du fährst mit ungefähr fast 150.000 Getränken hin und am Ende des Tages verbrauchst du je nach Wetterlage an die 45.000, 50.000 Getränke.
Welche Firma hat letztes Jahr am meisten Bier getrunken?
Keine Namen, bitte.
Gerhard.
Muss meine Kunden schützen.
Das ist, also wie gesagt, Bier ist so ein Thema, das hängt ein bisschen vom Wetter ab, ja, wenn es zu heiß wird.
Wir bleiben gesund. Wir bleiben gesund, wir bleiben beim Cola oder beim Wasser.
Naja, oder alkoholfreies Bier, falls es sowas gibt. Gibt es sowas?
Ja, natürlich.
Ja?
Radler, alkoholfreies Bier und Bier.
Ja, es ist ja, wir sind ja da weit weg von Oktoberfest-Eskapaden, was Bier betrifft. Die Leute trinken, weil der Läufer einfach nachher gern ein Bier trinkt. Ein Bier, manche trinken zwei, vielleicht der eine oder andere mehr, aber es ist weit weg von Eskapaden und Ausschreitungen.
Nein, das kann nicht. Also wie gesagt, es sind diese elektrolytisch haltigen Getränke, die man so eines nach dem Lauf, glaube ich, braucht. Da glaube ich, die werden gern getrunken, so als Pause habe ich mir jetzt verdient. Ja, vielleicht noch ein zweites, aber so wirklich Party am Tisch hat es auch schon gegeben, aber es sind Einzelpackungen.
Überschaubar.
Gerhard, dann frage ich dich noch, was bedeutet es, diese Infrastruktur auf eben diese grüne Wiese zu stellen?
Naja, es ist schon ein zentraler Punkt und auch diese Folge dieses Podcasts soll ja auch in diese Richtung ein bisschen wirken, nämlich ein bisschen transparenter zu machen, was es alles braucht, um dieses kühle Bier, das warme Essen und das beleuchtete Zelt mit Andes Strom verfügbar zu haben, weil wir auch oft auch so ein bisschen gefragt werden, ja, warum kosten denn diese Dinge diesen und jenen Betrag? Und mir dann argumentieren müssen, ja, schaut euch diesen Aufwand an, der dahinter steckt. Und deshalb kostet das Bier halt nicht 4,50 Euro, was vielleicht mittlerweile eh schon immer kostet in Wien in einem Restaurant, sondern halt 6 Euro bei uns, weil wir dieses Restaurant, diese Bar, diese Infrastruktur für diese kurze Zeit erst bauen müssen. Es muss ein Unterschied sein zwischen dem Würstestand am Hohen Markt, wo das Käsekleiner 4,90 kostet und bei uns vielleicht 5,80, weil wir alle diese Dinge machen müssen. Wir kommen dorthin, wir finden eine grüne Wiese vor und 10 Tage später möchte der Kunde berechtigterweise dort essen und trinken. Er möchte aber dann auch an beleuchteter Strecke laufen und beleuchtet wieder zur U-Bahn-Station gehen und vielleicht das Würstel, das ihm gerade im Bauch liegt, dann auch irgendwo wieder zurückgeben. Also sprich, er möchte auch eine Toilette haben, die wir dort hinbauen müssen. Das muss man alles irgendwie mitrechnen. Und deshalb ergeben sich da halt gewisse Verkaufspreise. Und am Ende des Tages, deswegen sitzen wir auch alle in unseren Jobs, muss man auch was verdienen dabei. Ich kann nicht sagen, Christian, bitte mach runter mit den Preisen und das Risiko musst du schlucken, sondern die Leute müssen dann ja auch glücklich vom Platz gehen und es muss sich wirtschaftlich für alle ausgehen. Und daher ergeben sich dann halt gewisse Preise und gewisse Konditionen, die man vielleicht durch so eine Erklärung da rund um diesen Podcast auch ein bisschen transparenter gestalten kann. Ja, das ist also ein bisschen das, was ich auch immer mitgeben möchte, zu beobachten, was braucht's alles, um das, was man auf der grünen Wiese, wo man vielleicht 5 Tage vorher mit dem Radl vorbeigefahren ist und da war noch nichts, dann an Tag X konsumieren kann.
Deswegen Business Runner, jede Folge, der oder die bis jetzt noch nicht die ersten 2 Folgen gehört hat, unbedingt nachhören und die nächsten, wie viele Folgen nehmen wir noch auf, Gerhard? 20 bis zum Business Run, oder?
Wenn es so weitergeht, bin ich zuversichtlich, dass es zumindest eine nächste Folge gibt. Es ist natürlich abhängig von den Leuten.
Das ist abhängig, ob ich gefeuert bin nach der Folge, weil ich so dumme Fragen gestellt habe wieder. Da frage ich dich noch, Christian, 25. Jubiläum nächstes Jahr. Was können wir von dir erwarten, vom Catering? Gibt's da die größte Torte, die Wien je gesehen hat oder die größte Party oder was?
Ja, das müssen wir einerseits noch in einem Meeting besprechen, in einem konzeptionellen, weil es ist ja so, der Business Run wächst und gedeiht bis zum September. Ja. Es wird definitiv einmal eine große Torte geben, das werden wir noch besprechen, wie wir die machen. Und zu erwarten vom Catering ist, sage ich jetzt einmal, die altbewährte Qualität. Wir versuchen uns zu verbessern. Ein Signature-Cocktail werden wir, glaube ich, keinen haben, weil das ist unser Bier und der weiße Spritzer, das im Businessraum Mehrwegbecher, aber die Torte, die wird, glaube ich, fix notwendig und die wird groß werden.
Andi, Jubiläumsjahr, bist du hyped?
Ja, freue mich schon drauf. Ob es einen Spezialstrom gibt, weiß ich nicht. Wir werden uns bemühen.
Das würde vieles erleichtern.
Aber na, freuen wir sich natürlich drauf.
Gerhard, du bist jetzt mal bei dem Jahr, oder? Noch nicht beim nächsten
schon
Jahr.
In erster Linie bei diesem Jahr, aber ein bisschen denken wir schon an nächstes Jahr auch. 25 Jahre, das ist eine Riesengeschichte, die da viele Beteiligte auf die Beine gestellt haben. Was mir vorschwebt, ist vielleicht im Jänner, Februar eine Kickoff-Veranstaltung zu machen. Da werden wir auch unsere Partner einladen, damit dabei zu sein, um auf das Jubiläumsjahr schon vorher hinzuweisen, um uns in Stellung zu bringen für dieses Jubiläumsjahr. Da gibt's ein paar Ideen, wie sich das dann tatsächlich abbilden wird. Das wird man noch sehen.
Also eine sehr, sehr spannende Folge mit euch drei. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr coole Infos bekommen. Gerhard, gibt's noch was?
Nein, von meiner Seite ist alles gesagt.
Gibt's noch was von euch beiden? Die Herrschaften, habt ihr noch irgendwas an die Community rauszuhauen?
Danke für das Vertrauen.
Danke, danke für das Gespräch. Ich wünsche jedem Läufer eine wunderschöne Veranstaltung und dass für uns alles toll abläuft. Aber das schauen wir eh drauf.
Eins kann ich schon abschließend auch noch sagen. Wir sind da zwar alle für unsere Bereiche die Professionisten, aber wir arbeiten ja total gern zusammen. Wir haben auch richtig, richtig oft Spaß. Es rennt der Schmäh, wenn der Andi um die Ecken biegt und dann Grinsen im Gesicht hat und der Christian schon 3 Sorgenfalten, weil irgendeine Lieferung nicht kommt. Da ist immer Austausch da und Ansprechbarkeit und der eine rennt für den anderen. Das ist recht cool und ich möchte mich an der Stelle dafür bedanken.
Sehr gut, dann danke ich euch drei und Gerhard, wir widmen uns jetzt noch ein paar Fragen. Gerhard, jetzt sind wir bei Social Media, deinem allerliebsten Lieblingsthema angekommen. Dein Fachgebiet. Fragen aus der Community. Heute haben wir eine Frage, aber die ist ganz speziell und ganz spannend und die taugt mir richtig. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit für Einzelunternehmen, für EPUs, sich beim Business Run teilzunehmen, anzumelden?
Das ist für wahr eine interessante Frage, die leider nur mit Nein beantworten muss. Wir haben jetzt ein EPU-Tinder, wo sich Einzelpersonenunternehmen mit anderen vernetzen könnten, um ein Team zu generieren. Aber ja, muss man sich die Frage stellen, wie kann man sowas technisch umsetzen? Mir fällt jetzt da aktuell keine Möglichkeit ein, aber wenn es da draußen jemanden gibt, der da eine coole Idee hat, wie man sowas umsetzen könnte, sind wir natürlich bereit, über sowas nachzudenken. Vielleicht werden wir das für heuer nicht mehr schaffen, aber für die Zukunft darüber nachzudenken, wie kann man eben kleinere Einheiten miteinander verbinden, kann so ein EPU-Tinder-Arbeitstitel schon eine spannende Aufgabe sein.
Also an alle draußen in der Community, Programmiererinnen und Programmierer, die uns ein EPU-Tinder programmieren könnten oder eine Idee haben, her damit, wir brauchen sie für die ganzen Singles. Genau, dass sie auch alle mitlaufen können. Ja, das war's auch mit den Fragen aus der Community. Beim nächsten Mal will ich mehr haben wieder. Das heißt, zu diesem Podcast kommen wahrscheinlich, nehme ich mal an, viele Fragen, mehrere Fragen. Catering und Strom sind zwei spannende Themen gewesen, Gerhard. Ja, es war eine coole Folge.
Ja, hat mir sehr Spaß gemacht und ich glaube, es waren interessante Einblicke, die wir gemeinsam hier geben konnten. Vielen Dank.
Ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Und die Laufschuhe wieder anziehen und rausgehen und laufen, das sage ich jedes Mal.
Yes.
Tschüss, Baba.